Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal erreichen wir das 6. Kapitel im Buch der Richter. Die Zeit der alttestamentlichen Richter umfasst nur etwa 200 Jahre. Sie beginnt eine Weile nach dem Tod Josuas, als sich die Israeliten mehr und mehr von den überlieferten Gesetzen aus Moses Zeit loslösten und bevor der erste König in Israel den Thron bestieg. In diesen 200 Jahren gab es also niemanden, der das ganze Volk Israel im politischen, aber auch im geistlichen Sinne führte. Gerade in geistlicher Hinsicht lag vieles im Argen, denn die Religionen der heidnischen Völker schienen eine große Anziehungskraft auf die Israeliten auszuüben. Doch auch politisch war die Zeit der Richter eine unruhige Zeit. Immer wieder gelang es den Kanaanitern, einzelne Gebiete im verheißenen Land für sich zurückzuerobern und die israelitische Bevölkerung in der jeweiligen Region zu unterdrücken. Besonders in Kapitel 2 des Richterbuches wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen der politisch instabilen Situation in Kanaan und dem instabilen Glauben der Israeliten. Denn Gott lässt es immer wieder zu, dass die Israeliten von ihren heidnischen Nachbarn bedrängt werden. Und nur in allergrößter Not schickt er ihnen einen sogenannten Richter, um sie vor dem Untergang zu bewahren. Die ersten 5 von insgesamt 13 Richtern haben wir bereits kennengelernt. Othniel, Ehud, Shamgar und in der letzten Sendung die Richterin Deborah und den trägen Heerführer Barak. Das sogenannte Siegeslied der Deborah zeigte deutlich, dass viele Konflikte mit den heidnischen Nachbarn regional beschränkt waren. Zwar heißt es immer wieder, dass die Israeliten gegen ihre Feinde in den Kampf gezogen seien, aber Deborahs Siegeslied schildert eindrücklich, wie sich einige der Stämme Israels selbst dann noch in Zurückhaltung üben, als einer der anderen Stämme in eine echte Notsituation kam. Die Solidarität untereinander schien also nicht besonders ausgeprägt gewesen zu sein. Dass Gott in solchen Situationen sogenannte Richter zu Hilfe schickte, sozusagen Anführer auf Zeit, ist als eine besondere Gnade zu verstehen. Der Einfluss der Richter blieb allerdings beschränkt, nicht nur zeitlich gesehen, sondern eben auch auf die Regionen bezogen, in denen ihr Wirken etwas veränderte. Der nächste Richter, der im Buch der Richter vorgestellt wird, ist Gideon. Eine interessante Persönlichkeit, obwohl seine Taten nicht unbedingt spektakulärer sind als die der anderen Richter. Aber weil er sich dem Willen Gottes unterordnet, kann Gott durch Gideon wirklich Großes vollbringen. Wie ich in den vorangegangenen Sendungen schon erwähnt habe, waren eigentlich alle 13 Richter in Israel eher durchschnittlich begabte Menschen, die dem Anforderungsprofil für eine Führungsaufgabe kaum entsprachen. Aber Gott ließ sich trotz ihrer Mittelmäßigkeit nicht davon abschrecken, sie in den Dienst zu stellen. Lange Zeit übrigens galten die Ereignisse, die im Buch der Richter geschildert werden, als unhistorisch. Das heißt, manche Wissenschaftler stellten in Frage, ob sie überhaupt jemals stattgefunden haben, weil es keine außerbiblischen Zeugnisse dafür gab. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Bedeutung eines Othniels, eines Shamgars oder einer Deborah einfach zu gering war. Doch dann tauchten erste Hinweise auf, dass die biblischen Ereignisse, die im Zusammenhang mit Gideon geschildert werden, durchaus zu dem passen, was man inzwischen über die damalige politische Lage im Orient herausgefunden hatte. Die Großmacht Ägypten zeigte sich nämlich zu dieser Zeit als ungewöhnlich schwach und unentschlossen. Das lag an den Pharaonen, die damals an der Macht waren. Sie bekamen offenbar nicht so recht mit, was auf der Ostseite des Toten Meeres und auch südlich davon passierte. Nomadenvölker drängten ungehindert vor in Richtung Kanaan, bis es schließlich zu ersten Konflikten mit den Israeliten kam. Zu diesen Nomadenvölkern gehörten auch die Midianiter und Amalekiter. Von diesen beiden kriegerischen Völkern ist gleich zu Beginn des 6. Kapitels im Richterbuch die Rede. Und mit Kapitel 6 beginnt auch die biblische Erzählung über Gideon. Hier zunächst die Verse 1 bis 4. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Soweit die Verse 1 bis 4. Die Midianiter und Amalekiter waren Räuber, die durch Beutezüge einen Teil ihres Lebensunterhalts bestritten. Ihre Frauen und Kinder sowie ihr ganzes Hab und Gut waren dabei immer in ihrer Nähe, denn als Nomaden hatten sie keinen festen Wohnsitz. Das jedoch hatte zur Folge, dass sie den Israeliten immer näher auf die Pelle rückten, bis diese sich ihrer kaum noch erwehren konnten. Die Lebensmittel wurden knapp. Dann mussten die Israeliten in manchen Gebieten ihre Dörfer und Städte verlassen und in die Berge flüchten. Dort lebten sie zum Teil in Höhlen und Felsklüften. Wie viele Midianiter und Amalekiter nach Kanaan strömten, wissen wir nicht. Der Bibeltext nennt keine Zahlen. Was daran liegen mag, dass diese Nomadenvölker nicht wirklich organisiert waren. Das heißt, sie hatten keine Anführer, die zum Beispiel eine größere Armee in den Kampf schickten. Gegen einen solchen Feind hätten sich die Israeliten wahrscheinlich besser wehren können, doch die Midianiter und Amalekiter kamen über sie wie ein gefräßiger Heuschreckenschwarm. Und Gott? Er ließ es zu. Denn längst war Israel wieder in den Kreislauf der Sünde hineingeraten, wie ich das gern bezeichne. Nachdem die Richterin Deborah für Frieden im Lande gesorgt hatte, herrschte für eine Weile eitel Sonnenschein. Doch dann ließen die Israeliten ihre Beziehung zu Gott immer mehr schleifen. Sie nahmen es nicht mehr so genau mit ihrem Glauben und mit der Einhaltung des von Mose überlieferten Gesetzes. Bis Gott es auch mit ihnen nicht mehr so genau nahm und seine schützende Hand von ihnen abzog. Vers 5. Und sie, die Midianiter und Amalekiter, kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, so daß weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und fielen ins Land, um es zu verderben. Die Midianiter und Amalekiter müssen sich vorgekommen sein wie in einem Einkaufsparadies, in dem man sich alles nehmen kann, ohne es zu bezahlen. Es gab Früchte und Getreide in Hülle und Fülle, und für ein ordentliches Stück Fleisch vom Spieß waren sie gewiss auch gern zu haben. Betroffen von ihrem rücksichtslosen Vorgehen war unter anderem der Stamm Manasse, aus dem Gideon stammte, der im weiteren Verlauf der Geschichte eine wichtige Rolle spielen wird. Zum Siedlungsgebiet Manasses gehörte unter anderem die Jezreel-Ebene zwischen den Bergen Galiläas und Samariens. Teilweise besteht diese Ebene aus einer ganzen Kette von Tälern, die einerseits einen Zugang zum Mittelmeer und andererseits zum Jordan ermöglichen, ohne dass man dabei ein Gebirge überqueren muss. Doch aus Angst vor den Midianitern haben sich viele Israeliten inzwischen ins Bergland zurückgezogen. Ich lese weiter ab Vers 6. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, »So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht.« Soweit die Verse 6 bis 10. Die Israeliten, die wieder einmal in den altbekannten Kreislauf der Sünde hineingeraten sind, erreichen also die nächste Etappe in diesem Kreis. In ihrer Not schreien sie um der Midianiter willen zu Gott, so heißt es in Vers 7. Und Gott erbarmt sich ein weiteres Mal über sie. Zuerst schickt er ihnen einen Propheten, der ihnen klar macht, dass ihre schwierige Situation eine Folge dessen ist, dass sie Gott ungehorsam geworden sind. Aber wie schon in früherer Zeit wird er ihre Hilfeschreie nicht überhören, sondern sie aus ihrer Notlage befreien. Und das tut er, indem er ihnen einen Helfer schickt. Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Schon mehrmals habe ich darauf hingewiesen, dass sämtliche Richter, die Gott den Israeliten als Helfer in der Not zur Seite stellte, ziemlich normale Durchschnittsmenschen waren. Das trifft gewiss auch auf Gideon zu. Er ist gerade dabei, den Weizen zu dreschen, um ihn anschließend möglichst schnell vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Interessanterweise drischt er das Getreide, wie es im Bibeltext heißt, in der Kelter, also dort, wo Weintrauben in eine große Weinpresse geschüttet werden. Der richtige Ort zum Dreschen ist dagegen normalerweise draußen. Die Getreideähren wurden auf dem Boden ausgebreitet, und dann ließ man ein Zugtier, eine Walze oder eine Art Schlitten darüber ziehen. Die Walze oder der Schlitten waren mit scharfen Steinen gespickt, so dass die Getreidekörner aus den Ähren herausgelöst wurden. Anschließend wurde das gedroschene Getreide mit einer Worfschaufel in die Luft geworfen, damit der Wind die Spreu davontragen konnte. Im Tal jedoch gab es zu wenig Wind, so dass man sich zum Dreschen gewöhnlich auf eine Anhöhe begab. Dort aber wäre man von einem feindlichen Beobachter sofort aus größerer Entfernung entdeckt worden. Das also ist der Grund, warum sich Gideon zum Dreschen des Getreides in die Weinkelter zurückgezogen hat. Doch als er schließlich das Getreide in die Luft wirft, um die Spreu vom Weizen zu trennen, fehlt einfach der Wind. Immer wieder prasselt ein Teil des hochgeworfenen Getreides auf ihn herunter. Überall auf seiner Kleidung haften Teile der gedroschenen Ähren. Selbst im Nacken piekst es, und auch der Rücken beginnt unter dem Gewand, das er trägt, zu jucken. Ich vermute, dass Gideon sich mehrmals die Frage stellte, ob es nicht doch besser wäre, die Arbeit draußen auf einer Anhöhe, wo der Wind weht, fortzusetzen. Ausgerechnet in dieser Situation, als Gideon sich schwitzend und schimpfend einige Spreureste von der Stirn wischt, erscheint ihm der Engel Gottes. Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Nun erzähle mir keiner, dass die Bibel und damit letztlich Gott keinen Sinn für Humor hat. Stellen Sie sich einfach nur vor, wie Gideon total verschwitzt und schlecht gelaunt mit dem Getreide kämpft. Und dann taucht der Engel des Herrn auf und bezeichnet ihn als einen streitbaren Helden. Natürlich geht es im Grunde um eine todernste Angelegenheit. Schließlich soll Gideon dafür gewonnen werden, seinem Volk aus der Patsche zu helfen. Trotzdem sollten wir meines Erachtens auch die humorvollen Situationen, die in der Bibel beschrieben werden, zur Kenntnis nehmen. Das tut nämlich richtig gut. Auch Jesus, da bin ich mir ziemlich sicher, hatte einen ausgeprägten Sinn für Humor. Wie sagte er einmal zu den Pharisäern: Ihr entfernt jede kleine Mücke aus eurem Essen, doch ganze Kamele schluckt ihr bedenkenlos hinunter. Spätestens dann, wenn sie selbst mal auf einem Kamel geritten sind, werden sie die witzige Seite dieses Ausspruchs erkennen. Denn Kamele sind ganz schön große und auch wehrhafte Tiere, die es gewiss nicht ohne Gegenwehr zulassen würden, dass man sie einfach verschluckt. Doch wenden wir uns wieder Gideon zu, dem streitbaren Helden. Er scheint in dem Moment, als der Engel des Herrn zu ihm tritt, gerade keinen Spaß zu verstehen. Vers 13. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Gideon stellt hier eine ganz zentrale Frage. Ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Am liebsten würde ich stellvertretend für den Engel zurückfragen, wer sagt denn, dass der Herr mit euch ist? Gideon, wie kommst du auf diese Idee? Möglicherweise würde Gideon dann antworten, aber du hast doch eben gesagt, der Herr ist mit dir. Die Antwort des Engels darauf könnte lauten, richtig, Gideon, mit dir persönlich. Aber meine Verbindung zum Volk Israel liegt derzeit auf Eis, weil es sich von mir abgewendet hat. Mich stört es immer kolossal, wenn Gideon in Bibelarbeiten oder Predigten wie ein glänzender Held dargestellt wird, der bereitwillig für Gott tätig wird. Die beiden zuletzt gelesenen Verse zeigen mir nämlich einen ganz anderen Gideon, einen Mann, der die Lage falsch einschätzt und keine brauchbare Lösung in petto hat. Gideon glaubt, dass auf Gott kein Verlass mehr sei. Er habe sich von seinem Volk abgewendet. Dabei ist es gerade umgekehrt. Die Israeliten haben sich von Gott abgewendet und sind ihm untreu geworden. Doch trotz dieses Dilemmas bereitet Gott für die Israeliten einen Ausweg vor, und Gideon soll ihm dabei assistieren. Weiter ab Vers 14. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, »Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt.« Er aber sprach zu ihm, »Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause.« Der Herr aber sprach zu ihm, »Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann.« Gemeint ist, du sollst die Midianiter schlagen, so als ob du nur gegen einen einzigen Mann kämpfen würdest. In den gerade eben vorgelesenen Versen kommt ein Charakterzug zum Vorschein, der Gideon auch in anderer Hinsicht nicht gerade wie einen glänzenden Helden erstrahlen lässt. Er scheint so ein bisschen unter einem Minderwertigkeitskomplex zu leiden. »Ich bin zu jung, zu schwach, meine Familie zählt nicht viel im Stamm Manasse. Kurz und gut, ich kann nichts, ich bin nichts und ich will deshalb am liebsten in Ruhe gelassen werden.« Doch ein kleines Fünkchen Hoffnung scheint Gideon tief in sich drinnen doch noch zu spüren. Vers 17. Er aber sprach zu ihm, dem Engel des Herrn, »Hab ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet.« Das heißt, Gideon möchte sichergehen, dass tatsächlich Gott derjenige ist, der ihn in seinen Dienst beruft. Nach wie vor ist Gideon am Zweifeln, weil er sich selbst für einen unfähigen Menschen hält. Ich denke, in diesem Punkt unterscheiden sich viele Christen ganz deutlich von Gideon. Sie neigen eher dazu, sich für wichtig zu halten. Der Apostel Paulus schreibt solchen Christen ins Stammbuch, »Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt.« So ist das eben. Die einen muss man bremsen wegen ihrer Selbstüberschätzung, während man Leute wie Gideon eher ermutigen muss. Für mich ist es aber eine Ermutigung, dass Gott die einen wie die anderen nicht einfach als untauglich aussortiert, sondern sich um sie bemüht. Hören Sie, wie die Geschichte mit Gideon weitergeht. Er bittet also um ein Zeichen, um sicher gehen zu können, dass tatsächlich Gott zu ihm spricht. Zum Engel sagt er, weiter ab Vers 18, »Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme, und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin.« Er sprach, »Ich will bleiben, bis du wiederkommst.« Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, »Nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels hier und gieß die Brühe darüber.« Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: »Ach, Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen?« Aber der Herr sprach zu ihm: »Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben.« Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn »Der Herr ist Friede«. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abiesriter. Dieses eindrucksvolle Erlebnis bringt offenbar neues Leben in den jungen Mann, der zuvor von Gott und wohl auch von sich selbst enttäuscht war. Ab Vers 25 wird berichtet: »Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar, und rüste ihn zu, und nimm den zweiten Stier, und bringe ein Brandopfer dar mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast.« Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun, und tat's in der Nacht. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum andern: »Wer hat das getan?« Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt: »Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan.« Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch: »Gib deinen Sohn heraus, er muß sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat.« Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen: »Wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist.« Von dem Tag an nannte man Gideon Jerub-Baal, das heißt, Baal streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Soweit die Verse 25 bis 32. Was Gideon hier unternimmt, wirkt fast wie eine Bewährungsprobe, als ob er unter Beweis stellen sollte, dass er seine Furcht überwinden und gegen das Widergöttliche vorgehen kann. Gideon wiederum wird selbst ermutigt, als er miterlebt, wie sein entschlossenes Vorgehen gute Früchte bringt. Ein bisschen Angst steckt allerdings noch immer in ihm drin. Er wartet ab, bis es Nacht wird, bevor er sich an dem Altar und dem Aschera-Standbild zu schaffen macht. Immerhin vollzieht Joasch, der Vater Gideons, offenbar eine Kehrtwende. Denn er hatte den Altar des Baal und auch das Aschera-Bild aufstellen lassen. Doch als Gideon beides zerstört hat und die Leute ihn deswegen zur Rechenschaft ziehen wollen, hält Joasch zu seinem Sohn. Und macht sich über den Götzen Baal sogar lustig, indem er sagt: Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Mit 2 Kultgegenständen, die gewissermaßen das Heidentum in sich verkörpern, ist Gideon also fertig geworden, mit dem Altar des Baal und dem Aschera-Standbild. Diese Tat sollte man nicht kleinreden, weil viele Götzenanbeter sicher der Meinung waren, dass sich der kanaanitische Gott Baal und die Fruchtbarkeitsgöttin Aschera dafür rächen könnten. Aber die eigentliche Bewährungsprobe steht Gideon noch bevor. Gott erwartet von ihm, dass er, der sich bis vor kurzem selbst noch wie ein kleiner Wicht fühlte, dass er etwas gegen die Feinde Israels, nämlich die Midianiter und Amalekiter, unternimmt. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, dann erfahren Sie, auf welch sonderbare Weise Gideon gegen die Midianiter vorgeht. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.